SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Unser Schwerpunkt: der Flugzeugabsturz in der Ostukraine. Die Absturzursache ist unklar. Der niederländische Regierungschef Rutte fordert eine neutrale Untersuchung mit der Beteiligung der Niederlande.
Was wir willen ist, dass das hele Untersuch kann plaatsvinden op een volstrekt objektive manier. En dat Nederland ook toegang heeft tot dat onderzoek.
Die Betroffenheit weltweit ist groß. Israel will die Bodenoffensive im Gazastreifen ausweiten. Und um 13 Uhr in den Sommerwochen das Kriminal-1x1, diese Woche mit der Gerichtspsychiaterin. Heute, wie steht Anneliese Ermer zum Hafturlaub von Sexualstraftätern? Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Kleinste Wrackteile, verbrannte Erde. Wo das Flugzeug der Malaysian Airlines abgestürzt ist, bietet sich ein Bild der Verwüstung. Fast 300 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Unglücksursache ist noch nicht klar. Die USA gehen davon aus, dass die Maschine über ostukrainischem Boden abgeschossen worden ist. Ich habe unseren Korrespondenten in Moskau, Peter Giesling, gefragt, gibt es schon gesicherte Informationen, was geschehen ist?
Nein, die gibt es tatsächlich noch nicht. Man mutmaßt und die verschiedenen Parteien, die schieben sich auch gegenseitig die Schuld für diesen Absturz oder eben für diesen Abschuss dieser Boeing 77 zu. Die Amerikaner, die sagen, es sei gesichert aufgrund von Satellitenaufzeichnungen, die sie gemacht haben, dass das Flugzeug abgeschossen worden sei und dass man nicht von einem technischen Defekt des Flugzeuges ausgehen müsse.
Seit von diesem mutmaßlichen Abschuss die Rede ist, gibt es drei Verdächtige: die ukrainische Armee, die ukrainischen Separatisten und Russland. Was sagen diese drei Seiten dazu?
Ja, jede Seite bestreitet natürlich die eigene Schuld. Die Ukrainer sagen, sie seien überhaupt nicht aktiv gewesen im Kampfgeschehen, hätten überhaupt keine solche Rakete abgeschossen. Es sei auch kein ukrainisches Kampfflugzeug dort in der Luft gewesen, das eben mit einer sogenannten Luftrakete versehentlich die Boeing hätte abgeschossen haben können. Die Separatisten, die sagen, sie hätten gar keine solchen Systeme, mit denen sie ein solches Flugzeug zu Boden bringen können. Allerdings muss man sagen, haben die gleichen Separatisten eben noch vor wenigen Tagen sich gerühmt, dass sie genau diese Buk-Raketen eben beschlagnahmt hätten und dass der Luftraum jetzt über der Ostukraine eben nicht mehr sicher sei für fremde Flugzeuge. Und die Russen, die sagen, wir haben mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun.
Drei Aussagen, drei Meinungen. Das Unglück soll jetzt aber untersucht werden und dafür braucht es ja eine Waffenruhe am Absturzort. Sind die Konfliktparteien bereit dazu?
Also es heißt, es sei eine solche Waffenruhe beschlossen worden und alle Parteien hätten einer solchen Waffenruhe zugestimmt. Allerdings ist vor Ort bei dieser Absturzstelle im Moment auch ein Journalist der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti und der hat vor einer halben Stunde darüber berichtet, dass im Umfeld dieser Absturzstelle nach wie vor Schüsse zu hören seien. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass bereits holländische Experten vor Ort seien, dort an diesem Absturzort und unter Umständen auch Experten der OSZE. Der selbsternannte Verteidigungsminister übrigens der Donbass-Region, Igor Strelkov, der hat heute Vormittag verlauten lassen, dass die Untersuchung der Wrackteile der abgestürzten Boeing letztlich gar keine allgemeine Waffenruhe bedinge. Das heißt, die Separatisten sind unter Umständen gar nicht interessiert an einer solchen Waffenruhe.
Sagt Peter Giesling, unser Korrespondent in Moskau. Die Ursache des Absturzes ist, wie gesagt, noch offen. Weltweit ist die Betroffenheit groß. Brigitt Zink fasst die internationalen Reaktionen zusammen.
Auch wenn bereits gegenseitige Schuldzuweisungen gemacht werden, eines scheint für alle Parteien klar zu sein. Es braucht eine unabhängige internationale Untersuchung. Wie US-Präsident Obama fordert auch Russlands Präsident Putin eine solche. Russland werde alles unternehmen, damit sich alle Beteiligten ein objektives Bild über die Tragödie machen könnten, hier in der Ukraine und auf der ganzen Welt, sagte Putin und forderte, dass der Konflikt in der Ostukraine mit friedlichen und nicht militärischen Mitteln gelöst werden müsse. Bundeskanzlerin Angela Merkel will ebenso, dass schnellstmöglich eine unabhängige Untersuchung eingeleitet wird.
Dazu ist ein Waffenstillstand notwendig. Und es ist dann natürlich wichtig, dass auch Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden.
So die Bundeskanzlerin an ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin. Auch für den malaysischen Verkehrsminister muss eine unabhängige Kommission sofort die Arbeit aufnehmen. Sollte sich der Abschuss der Maschine bestätigen, wäre dies ein menschenunwürdiges Verbrechen, sagte er. Und weil in der malaysischen Boeing mit dem Ziel Kuala Lumpur die meisten Passagiere Holländer waren, schloss sich der niederländische Premierminister Mark Rutte der Forderung nach einer objektiven Untersuchung an, an der sich auch Holland beteiligen müsse.
Was wij willen is dat het hele onderzoek kan plaatsvinden op een volstrekt objektieve manier. En dat Nederland ook toegang heeft tot dat onderzoek.
Die Angehörigen der Opfer hätten ein Recht darauf zu wissen, was passiert sei. Man werde jetzt alles unternehmen, dass die Toten so rasch wie möglich in ihre Länder zurückgeführt würden, damit sie identifiziert werden können. Wer alles an einer solchen Untersuchung teilnehmen wird, ist allerdings zurzeit nicht klar. Ebenso wenig, unter welcher Führung eine solche Untersuchung stattfinden würde. Die OSZE und der UNO-Sicherheitsrat werden am Nachmittag darüber beraten.
Brigitte Zink. Und wir kommen gleich aufs Flugzeugunglück und dessen Folgen zurück, nach den weiteren Meldungen des Mittags, und die hat Bettina Studer.
Israel zieht nach eigenen Angaben in Betracht, die Bodenoffensive im Gazastreifen erheblich auszuweiten. Das hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor einer Sitzung seines Kabinetts gesagt. Nach 10 Tagen mit Luftangriffen hatte die Bodenoffensive gestern Abend begonnen. Gemäß der israelischen Armee ist das Ziel, die Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Seit dem Beginn der israelischen Bodenoffensive sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Personen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die israelische Armee ihrerseits meldet einen Toten und 2 verletzte Soldaten. Aus dem Gazastreifen wurden auch in der Nacht Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief die Hamas auf, die Raketenangriffe sofort zu stoppen. An Israel appellierte er, dafür zu sorgen, dass bei der Offensive keine Zivilisten zu Schaden kämen. In den türkischen Städten Istanbul und Ankara haben Demonstranten diplomatische Vertretungen Israels angegriffen, aus Protest gegen die Bodenoffensive im Gazastreifen. Wie die Polizei mitteilte, schwenkten die Demonstranten palästinensische Fahnen und warfen Fensterscheiben mit Stöcken und Steinen ein. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hatte Israel in dieser Woche vorgeworfen, die Palästinensergebiete zu terrorisieren. Ein Zugunglück im Südwesten von Frankreich hat nach Angaben der Behörden 40 Verletzte gefordert. Mindestens 13 davon seien schwer verletzt, hieß es. In der Nähe der Stadt Beau fuhr ein Regionalzug auf einen langsam fahrenden TGV auf, weshalb ist bis jetzt nicht bekannt. Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Taifun Ramasun auf 60 gestiegen, das teilten die Behörden mit. 2 Tage nachdem der tropische Wirbelsturm über die Inseln zog, sind noch immer rund 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. Inzwischen hat der Taifun die chinesische Südküste erreicht. Laut dem chinesischen Meteorologischen Amt traf er auf die Tropeninsel Hainan. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Milchproduzenten haben sich erneut stark gemacht gegen eine Öffnung des Milchmarkts gegenüber der EU. An einer Medienkonferenz in Bern warnten sie, der Bundesrat schätze die Folgen einer solchen Marktöffnung zu optimistisch ein. Es sei davon auszugehen, dass die Einbußen für die Landwirtschaft deutlich höher wären als die vom Bundesrat in Aussicht gestellten 100 bis 200 Millionen Franken. Dazu präsentierten sie eine Studie der Berner Hochschule für Agrarwissenschaften. Diese warnt einerseits vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, andererseits davor, dass bei einer Marktöffnung nicht mehr genug Milch produziert würde, um den Bedarf in der Schweiz zu decken. Der Luzerner Polizist, der 2013 einen Einbrecher mit Fußtritten traktiert hatte, ist entlassen worden. Auf Empfehlung der nun abgeschlossenen Straf- und Administrativuntersuchung habe er entschieden, den Polizisten zu entlassen, erklärte der zuständige Polizeikommandant. Der Vorfall hatte sich vor gut einem Jahr ereignet. In der Folge hatte die Luzerner Staatsanwaltschaft den Polizisten wegen Amtsmissbrauchs und einfacher Körperverletzung zu einer Buße verurteilt. Zudem wurde er vom Dienst suspendiert. Der österreichische Schauspieler und Moderator Dietmar Schönherr ist tot. Er starb in der Nacht auf heute 88-jährig auf Ibiza, wo er zuletzt gelebt hatte. Dies teilte seine Hilfsorganisation Ban I Arte mit. Schönherr wurde in den 1960er Jahren bekannt mit der Science-Fiction-Fernsehserie Raumschiff Orion. Später moderierte er unter anderem die Fernsehshow Wünsch dir was und wirkte in zahlreichen Filmen mit. Das Wetter: heute und morgen scheint erneut ganztags die Sonne bei 31 bis 34 Grad. Morgen Samstag gehen gegen Abend lokale Gewitter nieder.
Zwei der Themen bis um eins. Im Nahen Osten explodieren Bomben und Raketen auf israelischer und palästinensischer Seite. Hat da Diplomatie noch eine Chance? Zuerst aber zu den Konsequenzen des Flugzeugunglücks in der Ukraine. Konsequenzen für den Konflikt, aber auch für Flugpassagiere. Fakt ist, ein Flugzeug mit fast 300 Passagieren verunglückt, stürzt aus 10.000 Metern Höhe auf ostukrainisches Gebiet. US-Vizepräsident Joe Biden beruft sich auf Geheimdienstinformationen und geht davon aus, dass die Maschine der Malaysian Airlines von einer Boden-Boden-Rakete getroffen worden ist. Bewiesen ist das allerdings noch nicht. Frage an Fredrik Steiger, der bei uns für Fragen der globalen Sicherheit und Geopolitik zuständig ist. Obwohl noch nicht bekannt ist, was wirklich geschehen ist, scheint das Flugzeugunglück bereits Folgen auf den Konflikt in der Ukraine zu haben. Sehen Sie das auch so?
Auf jeden Fall, und zwar sogar in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite ist allein schon die Tatsache, dass so viele Menschen aus so vielen Ländern nun Opfer geworden sind dieses Konfliktes, das rückt diesen Konflikt näher an den Westen, auch an die USA heran. Für die war ja bislang das doch irgendwo ein recht ferner Konflikt, ein regionaler Konflikt. Nun hat er eindeutig eine internationale Dimension. Und in der Sache, falls tatsächlich Boden-Luft-Raketen abgeschossen worden sein sollten von Separatisten, dann hat der Konflikt eine neue Dimension. Denn bisher in allen erdenklichen Konflikten, Taliban in Afghanistan, früher die FARC in Kolumbien, Boko Haram in Nigeria, die hatten nie solche potenten Waffen. Die Taliban haben zwar zum Beispiel versucht, Flugzeuge abzuschießen, aber immer landende oder startende Flugzeuge in Flughafennähe. Und das wäre nun wirklich eine neue Dimension, wenn eine Rebellentruppe solche Waffen hätte.
Unklar ist ja auch noch, ob überhaupt, falls es so eine Rakete war, ob das absichtlich oder nicht absichtlich geschehen ist. Jedenfalls verschiedene internationale Medien nehmen bereits Partei und geben den Separatisten und Russland Schuld. Hat jetzt das Einfluss darauf, wie zum Beispiel die USA oder die EU politisch reagieren werden?
Ich denke nur sehr beschränkt, wenn wir Schlagzeilen lesen, wie heute Morgen dieser Abschuss verändert alles, dann halte ich das irgendwie doch für übertrieben. Denn deftige Schlagzeilen oder auch harte Forderungen in Kommentaren und Kolumnen machen noch nicht echte Politik aus. Denn wir wissen ja auch, Medienaufregung ist meistens doch irgendwo sehr kurzlebig. Nach ein paar Tagen ist das auch wieder vorbei, während politische oder sogar militärische Entscheidungen und Massnahmen, um sie zu realisieren, braucht es Wochen, wenn nicht Monate. Und klar ist aber auch, falls tatsächlich die Separatisten und Russland hinter dem Abschuss stecken, dann wächst natürlich der Druck, nun wirklich einschneidende Sanktionen gegen Russland zu verfügen, das ist ganz klar. Und es wird ganz sicher auch die Forderung kommen, alles zu unternehmen, damit man den Separatisten diese Bodenluftraketen wieder wegnehmen kann. Sei das mit Drohnen, sei das mit Bodeneinsätzen, also Sonderkommandos beispielsweise zur Unterstützung der ukrainischen Armee.
Damit die Wahrheit ans Licht kommt, ist sicherlich entscheidend, wer diese Untersuchung führen wird. Ist da schon klar, wie diese Untersuchungskommission zusammengesetzt sein wird?
Nein, das ist noch völlig offen. Grundsätzlich wäre ja das Land zuständig, wo der Absturz stattfindet, also in dem Fall die Ukraine. Aber das ist hier schwierig, weil die Ukraine einerseits Partei ist in dem Konflikt, sogar von Russland angeschuldigt wird, verantwortlich zu sein für den Abschuss. Und möglicherweise hat die Ukraine auch nicht über die nötigen Mittel. Also deshalb ist die Forderung nach einer unabhängigen internationalen Untersuchung auf dem Tisch. Da müssen sicher wichtige Akteure wie Russland, wie die USA vertreten sein. Da müssen auch internationale Organisationen wie die ICAO, also die UNO-Luftfahrtbehörde, beteiligt sein und weitere Akteure, die Niederlande, Malaysia und vielleicht Länder, die überhaupt nicht involviert sind. Die Frage ist dann, wer hat die Leitung dieser unabhängigen Kommission? Doch die Ukraine oder beispielsweise die UNO? Aber entscheidend ist am Ende, das Ergebnis der Untersuchung muss glaubwürdig sein und soll nicht von einer oder von allen Seiten gleich wieder in Frage gestellt werden können.
Danke für diese Einschätzungen. Fredrik Steiger ist unser Mann für Fragen der globalen Sicherheit und Geopolitik. Der Luftraum über der Ostukraine ist unterdessen gesperrt. Einzelne Fluggesellschaften umfliegen das Krisengebiet schon länger. Die meisten aber überquerten die Ukraine auch noch, nachdem dort bereits Militär- und Transportflugzeuge abgeschossen worden waren. Auch die Swiss. Warum fliegen zivile Flugzeuge überhaupt über Krisenregionen? Elmar Plotzer hat die Antwort.
Für die Sicherheit im Luftraum sind in erster Linie die jeweiligen nationalen Luftverkehrsbehörden verantwortlich, in diesem Fall also die ukrainischen Behörden. Dass die Verantwortlichen in Kiew den Luftraum erst nach diesem tragischen Vorfall gesperrt haben und nicht schon vorher, das hat möglicherweise politische Gründe, vermutet Aviatik-Experte Matthias Schmid.
Der Krieg, der dort stattfindet, der wurde nicht erklärt. Die ukrainische Regierung, die spricht einfach von Terroristen und Freischärlern, und das Sperren des Luftraums als Ganzes, das würde natürlich ein Eingeständnis sein, dass die Lage nicht mehr unter Kontrolle ist.
Und das wollte die ukrainische Regierung bis zum gestrigen Flugzeugabsturz vermeiden. In der letzten Zeit ist es zwar immer wieder vorgekommen, dass prorussische Separatisten ukrainische Militärflugzeuge beschossen und zum Teil auch abgeschossen haben. Militärjets sind aber in der Regel tiefer unterwegs als Passagiermaschinen, die auf einer Höhe von 10.000 Metern fliegen. Eigentlich ist es gang und gäbe, dass Passagiermaschinen auch über Krisengebiete fliegen, bestätigt Vladi Barossa, der Sprecher der Flugsicherung Skyguide.
Das ist eigentlich grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Das geschieht jeden Tag. So führen diese Routen, die nach Asien gehen, ja auch über Afghanistan, über Irak. Da wird also täglich sicher darüber geflogen.
Denn üblicherweise geht man davon aus, dass das Kriegsgeschehen am Boden oder in Bodennähe stattfindet. Neben den nationalen Behörden liegt die Verantwortung aber auch bei den Fluggesellschaften. Sie können nämlich selber entscheiden, wenn sie den Luftraum über gewissen Ländern meiden wollen. So fliegen die australische Qantas oder die koreanische Gesellschaft Korean Air schon seit einigen Monaten nicht mehr über die Ukraine. Anders die Swiss. Ihre Verbindung Zürich-Bangkok führte bis gestern über die Ukraine. Flugrouten zu ändern ist für die Airlines häufig eine Frage des Geldes, denn Umwege zu fliegen heißt in der Regel auch mehr Zeitaufwand und mehr Treibstoffverbrauch.
Der Bericht von Elmar Plotzer. Soweit unsere Berichterstattung zum Flugzeugabsturz über ostukrainischem Gebiet. Alle Berichte können Sie nochmal nachhören im Internet auf srf.ch/rendezvous. Explosionen erschüttern den Gazastreifen, Sirenen von Krankenwagen heulen immer wieder auf palästinensischem Gebiet, Sirenenalarm aber auch auf israelischer Seite. Nachdem die palästinensische Hamas nicht der Waffenruhe zugestimmt hatte, hat Israel eine Bodenoffensive gestartet in der Nacht. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann: Wie geht da die israelische Armee vor bei der Bodenoffensive?
Es gab zunächst heftiges Artilleriefeuer, offenbar quer durch den Gazastreifen vom Land und vom Meer her. Über 100 Ziele will die israelische Armee allein über Nacht getroffen haben. Wenig später dann drang eine unbekannte Zahl von israelischen Soldaten in den Gazastreifen ein, begleitet von Panzern. allerdings nach allem, was wir wissen, nicht in die großen Ballungszentren, in diesem Jahr sehr dicht besiedelten und schmalen Küstenstreifen. In Gaza-Stadt zum Beispiel sind keine israelischen Soldaten zu sehen. Aber in Gebieten nahe der Grenzanlagen, ganz im Norden, wo übrigens inzwischen auch die Stromversorgung zusammengebrochen sein soll, da wird gekämpft. Aber auch im Südosten, bei Khan Yunis zum Beispiel, sind offenbar israelische Kommandos im Einsatz.
Wenn die israelische Armee den äußersten Norden und den Süden des Gazastreifens angreift und nicht zum Beispiel den Gazastreifen flächendeckend, welches Ziel verfolgt sie da?
Die israelische Regierung sagt, es gehe nicht darum, die Hamas zu zerschlagen, aber weil die islamistische Bewegung nicht Ja sage zu einer Waffenruhe, zu den israelischen Bedingungen, müsse man sie militärisch weiter schwächen, weitere Raketenabschussrampen zerstören und auch die unterirdischen Gänge, die Tunnels ins Visier nehmen, mit denen die Hamas versuche, Kommandoaktionen auf israelischem Territorium durchzuführen. Aber Premierminister Netanyahu hat jetzt kurz vor Mittag an einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts nochmal gewarnt, Israel sei sehr wohl bereit, diese Bodenoffensive auch massiv auszuweiten, wenn es das für nötig erachte.
Wie stellt sich eigentlich die israelische Bevölkerung zur neuesten Eskalation dieses Konflikts?
Es gibt sicher viele, vor allem auf der politischen Rechten, also auf der Seite der israelischen Regierung, die sich ein hartes Vorgehen wünschen, dass die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen ein für alle Mal aufhören. Andere werden wohl an frühere Operationen erinnern, die letzte Bodenoffensive vor 6 Jahren, wo 1400 Palästinenser getötet wurden, viele Zivilisten und 13 Israeli, ohne dass dieses Ziel erreicht worden wäre.
Gibt es eigentlich noch Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Hinblick darauf, was jetzt geschieht im Gazastreifen? Also eine Lösung, dass sich Israel und die Hamas doch noch am diplomatischen Tisch einigen?
Irgendwann werden die beiden Seiten sich in irgendeiner Form arrangieren müssen. Die Frage ist, wie hoch sie den Einsatz noch weiter treiben und zu welchem Preis eben für die Zivilbevölkerung. Die Appelle zur Mäßigung werden lauter werden, international, je mehr Tote es gibt. Und die Vermittlungsversuche werden weitergehen, aber noch dominiert klar die Logik der Eskalation, auch auf Seiten der Hamas übrigens. Die gibt sich unbeeindruckt von der Bodenoffensive und hat auch jetzt am Vormittag weitere Raketen nach Israel abgefeuert.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Sieben Minuten vor eins, Sie hören Rendezvous und damit zu einem ganz anderen Thema. Ein neuer Gebäudetyp erobert die Schweiz, der Klotz oder, wie man neu in der Architektenbranche sagt, der Klumpen. Ein solcher Klumpen ist groß, kompakt und profitabel und steht an zentraler Lage. Klumpen sind zum Beispiel die Archhöfe in Winterthur, das Peter-Merian-Haus in Basel, das Lakefront Center in Luzern oder die Europaallee in Zürich. Karin Salm hat sich aufgemacht, dieses neue architektonische Phänomen zu verstehen.
Wer mit dem Zug in den Zürcher Hauptbahnhof hineinfährt, sieht sie rechter Hand. Eine regelrechte Mauer, die in den letzten Jahren gewachsen ist. Eine Mauer aus massigen Häusern mit streng gerasterten Fassaden.
Es ist halt eine gewisse Gleichheit immer.
Das ist schon ein bisschen erschlagend.
Ich würde sagen, die sind eher modern gestaltet.
Ja, es sind halt auf die Boxen.
Vielleicht ist es auch so, dass man sich so einen Gebäudetyp irgendwann gewöhnen kann.
Diesen neuen Gebäudetyp haben die jungen Architektinnen Tanja Reimer und Lisa Euler untersucht und ihm eine kecke, in der Architektur ganz und gar unübliche Bezeichnung gegeben, nämlich Klumpen.
Klumpen sind für uns diese großen Anlageobjekte mit Geschossflächen pro Geschoss von über 3000 Quadratmetern.
Gigantische, gebaute Geldanlageobjekte, die für multinationale Großunternehmen durchaus attraktiv sind. Hier lassen sich Firmenräume, die bislang an vielen Standorten verteilt waren, an einem einzigen Ort zusammenlegen. Wohnungen und Hotels in den oberen Etagen, Restaurants, Cafés und Geschäfte im Sockelbereich ergeben hinter den einheitlichen Fassaden eine gemischte Nutzung. Die Architektin Tanja Reimer betont, dass sie eine Freundin dieser Klumpen sei. gibt aber zu bedenken, dass zu jedem Klumpen auch ein Klumpenrisiko gehöre.
Es steckt auch eine gewisse Gefahr der Eintönigkeit darin oder auch die Schwierigkeit mit der Umgebung, wirklich bei maximaler Ausnutzung noch eine Interaktion einzugehen.
Wie verhält sich der Klumpen zur Stadt, ist die Frage. Oder bleibt er ein langweiliger, autistischer Solist? Dieses Risiko kennt auch Wim Eckert, der mit seinem Zürcher Büro E2A den Abschluss der Europaallee in Zürich in Angriff nimmt. 2017 soll das Gebäude mit Wohnungen, Büros, einem Hotel, Schulräumen und 6 Kinosälen fertig sein. Klumpen? Damit hat der international tätige Architekt Wim Eckert keine Mühe.
Für mich ist der Klumpen kein schlechter Begriff, wenn es darum geht, große Häuser zu beschreiben.
Größe habe immer mit Komplexität zu tun und das sei interessant, findet Wim Eckert. Der Architekt vergleicht den Klumpen mit dem Hochhaus.
Es ist ein Resultat der Angst vor der Höhe. Also ein Gebäude wird dann zum Klumpen, wenn es im Prinzip nicht quasi in die dritte Dimension nach oben expandieren kann, aber trotzdem die gleiche Nutzung und die gleiche Ausnutzung haben will.
Und indem das massige Gebäude sich ausbreitet, wird der öffentliche Raum massiv bedrängt. An sich seien große Gebäude kein neues Phänomen, sagt Wim Eckert. Nur müsse man sich einfach fragen, wer diese Klumpen bestellt. Heute, zum Beispiel an der Europaallee, sind die Besteller die SBB und andere Investoren, die gar nicht mehr die Nutzer sind. Für die Besteller sind diese Gebäude in erster Linie Anlageobjekte. Für den Architekten ergebe sich daraus eine paradoxe Situation.
Für einen Architekten ist ein großer Klumpen eine Art sportliche Herausforderung, weil er gleichzeitig sehr viel Architektur und sehr wenig Architektur ermöglicht.
Viel Architektur, da der Architekt viel sichtbare Fassade hinstellt. Wenig Architektur, da der Einfluss des Architekten neben Investoren, den vielen Beratern, Generalunternehmen und politischen Behörden klein ist. Das Ergebnis, der Klumpen, ist meistens Konsensarchitektur, die kaum wirklich zu begeistern vermag und sich trotzdem nach und nach in der Schweiz ausbreitet.
Bald ist es eins und damit im ersten und vierten Zeit für das Kriminal-Einmal-Eins. Unsere Sommerserie, wir bekommen Einblick in die Welt der Gerichtspsychiaterin und Gutachterin, die in Abgründe von Kriminellen sieht. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Als Vorsitzender der OSZE hat Bundespräsident Didier Burkhalter den Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes in der Ukraine sein Beileid ausgesprochen. Die OSZE, mehrere Staaten und weitere internationale Organisationen fordern eine gründliche Untersuchung des Unglücks. Israel schließt eine Ausweitung der Bodenoffensive im Gazastreifen nicht aus. Das hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesagt. Ziel der Bodenoffensive sei es, die Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Der österreichische Schauspieler und Moderator Dietmar Schönherr ist vergangene Nacht im Alter von 88 Jahren gestorben. Bekannt wurde Schönherr in den 1960er Jahren mit der Science-Fiction-Fernsehserie «Raumschiff Orion» und später mit der Fernsehshow «Wünsch dir was».
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.